Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Die Honorarverhandlungen gehen in ihre heiße Phase, aber in den Verhandlungen über die Prozente, um die der Orientierungswert erhöht werden soll, geht manchmal der Blick für das Wesentliche verloren. Heute habe ich mit Michael Scheel, einem Kinderarzt, am Telefon, der versucht, die Wirkung der Erhöhungen des Orientierungswertes auf das Einkommen eines niedergelassenen Kinderarztes zu isolieren. Er kommt dabei zu ziemlich niederschmetternden Erkenntnissen. Hallo ins Kuxland an der niedersächsischen Nordseeküste.
Hallo Herr Gerloff, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Herr Scheel, wenn man auf die Website Ihrer Kinder- und Jugendarztpraxis Kuxland geht, wird man empfangen von einer schwimmenden Meerjungfrau. Staunende Kinderaugen schauen auf bunte Fische im Aquarium. Ihre Praxis sei ein magischer Ort, heißt es. Dort, wo aus Kindertränen ein Lachen wird. In der Praxis selbst hängt ein Walfisch an der Decke. Mir scheint, Sie sind gerne Kinderarzt oder haben Sie nur einen guten Marketingfachmann an Ihrer Seite?
Also ich bin mit Leib und Seele Kinderarzt und ich glaube auch, für alle Kollegen zu sprechen, die mit Kindern arbeiten, das ist einfach ein Beruf, den muss man lieben. Und wenn man ihn liebt, dann gibt es sicher nichts Besseres auf der Welt. Ich sage immer, wir hatten jetzt gerade wieder Studenten bei uns in der Formulatur. Es gab mich in meinen 10 Jahren Niederlassung, glaube ich, nicht einen einzigen Tag, nicht mal eine Stunde mit schlechter Laune in meiner Praxis. Weil wenn man von 4 Monate alten Babys angelacht wird, dann kann man einfach keine schlechte Laune haben.
Na, das ist ja mal ein Statement. Sie haben aber auch, und das ist die andere Seite, die ich eben schon angedeutet hatte, Sie haben auch unter den Honorarfachleuten im BVKJ, also dem Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen, ein bisschen gerechnet in den vergangenen Wochen. Und die Ergebnisse zeichnen ein ganz anderes Bild als das einer magischen Kinderarztpraxis, nämlich einen Berufsstand, der durch die Beschlüsse über den Orientierungswert immer mehr in die Zange genommen wird. In die Zange, immer schneller und immer mehr arbeiten zu müssen, um das Einkommensniveau halten zu können. Wollen Sie Ihre Rechnung vielleicht einmal Schritt für Schritt beschreiben?
Ja, das kann ich gerne machen. Ursprünglich habe ich die einfach für mich mal aufgestellt, weil ich einfach mal wissen wollte, was das für mich eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt nur diese Punktwertsteigerung nehme. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, mit meinen ganz reellen Zahlen zu kalkulieren, weil ich bin seit 2014 niedergelassen und meine Praxis hat sich erstmal relativ langsam entwickelt, dann kam Corona dazwischen, das hat ganz, ganz viel verändert. Das Jahr 2020, da sind ja ganz viele mit den Einnahmen eingebrochen, da haben wir uns so einigermaßen stabil gehalten. 2021, wo die Impfungen angefangen haben, haben wir ganz viel mitgeholfen, hier in der Region unsere Mitmenschen zu immunisieren. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf meine Einnahmen gehabt. Und dann 2023 kam jetzt schon direkt die Planung und die Ausgaben für die neue Praxis und der Start im September 23 mit der neuen Großpraxis. Also ich habe leider nicht Zahlenwerke, wo ich sagen würde, die letzten 10 Jahre sind ungefähr alle gleich gelaufen. Aber so ja, von der Konstruktion her habe ich einen meiner höchsten Quartale genommen, wo ich die meisten Patienten behandelt habe. Habe diesen Punktewert, den ich damit erwirtschaftet habe, in einer fiktiven Praxis festgesetzt und habe gesagt, wenn ich diese Punkte 2016 verdient hätte und jedes Jahr genau die gleichen Punkte gemacht hätte bis 2022, also ich habe keinen Patienten mehr behandelt, ich habe nicht eine Impfung mehr gemacht, immer genau dasselbe, dann hätte ich 2016 ungefähr, wenn man jetzt, da gehören noch Zusatzeinnahmen dazu und HZV und was es alles gibt und Selektivverträge, sondern nur rein rechnerisch, nur den Punktwert mit dem OPW, also mit diesem Orientierungspunktwert, wenn man die multipliziert hätte, dann hätte ich ein Monatseinkommen gehabt von 8.142 Euro für 2016. Im Vergleich zum Oberarztgehalt liegt das bei 7.196 Euro 2016, also die Differenz ist gar nicht hoch.
Ja.
Und wenn man dann das Ganze auf 2022 rechnet, dann, ich habe dafür für diese beiden Jahre meine Kosten, die ich in meiner kleinen Einzelpraxis gehabt habe, als Grundlage genommen, weil sich personell, also vom Personal her, da nichts groß unterschieden hat, also einfach nur die Inflation zu Buche geschlagen hat und die Personalkostenentwicklung nach Tarif, weil ich zahle meine Praxismitarbeiter nach Tarif sogar deutlich drüber. Und da bin ich auf die Zahl gekommen, dass ich mit den gestiegenen Betriebsausgaben und der orientierenden Punktwertsteigerung nur noch einen Bruttolohn gehabt hätte von 2.229. Das sind minus 72,61%, wenn man als reine Gehaltssteigerung die Steigerung des Orientierungspunktwerts nehmen würde.
Also das heißt, ceteris paribus, wie der Ökonom immer zu sagen pflegt. Das heißt, man sagt einfach, die Welt ist stabil bis auf bestimmte Werte, die sich eben geändert haben. Und dann guckt man, was dabei rauskommt. Dann hat man so die grundsätzliche Wirkung.
Genau.
Also von 8.100 auf 2.230 Euro Monatseinkommen, über das Sie verfügen könnten.
Genau.
Wenn das eben so wäre, wie in diesem Modell, was Sie da aufgebaut haben. Fast drei Viertel Einbruch.
Genau.
Das ist ja schon eine Nummer. Jetzt
genau.
Sind Sie Unternehmer. Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen Zahlen?
Also erstmal kann man die Mathematik ja noch ein bisschen weiterführen. Dann habe ich ja, habe Ihnen ja das Beispiel von mir geschickt. Also wenn ich jetzt annehme, das ist die einzige Grundlage, dann kann ich ja jetzt erstmal ausrechnen, wie viele Patienten muss ich mehr behandeln, also sprich, wie viele Punkte muss ich mehr machen, um das gleiche Geld zu haben, wie ich 2016 verdient hätte. Also dann habe ich noch keine Gehaltssteigerung, ich will erstmal nur das gleiche Geld verdienen.
Ja, genau.
Dann müsste ich schon anstatt 1.677 Patienten 2013 Patienten behandeln, wenn ich sogar noch die Gehaltssteigerung, die man mit der normalen Gehaltssteigerung, die der durchschnittliche Bürger in Deutschland in den 6 Jahren bekommen hätte, das wären 16,6% im Durchschnitt. Wenn ich die auch noch hätte haben wollen, weil auch ich muss ja tanken und das wird teurer und ich muss Brot kaufen, das wird teurer und also alles, was ich mache, wird ja auch teurer. Das heißt, ich hätte natürlich auch gerne Gehaltserhöhung. Dann müsste ich mit dem Orientierungspunktwert von 2022 schon 2090 Patienten behandeln, damit ich diese 16,6% in den 6 Jahren Gehalt steigert. Es ist ja dann keine Gehaltssteigerung, sondern es ist eine 16,6% mehr Gewinn durch mehr Arbeit. Also ich habe dann keine Gehaltssteigerung gekriegt, sondern ich habe mehr gearbeitet, um das gleiche Geld zu bekommen. Und das würde bedeuten, wir haben im Schnitt in meiner Praxis 1,6 Patientenkontakte pro Quartal. Das ist für eine Kinderarztpraxis sehr, sehr niedrig. Die meisten Kinderarztpraxen sind im Bereich 2,5 bis 3 Patientenkontakte pro Quartal im Durchschnitt. Und das bedeutet, ich müsste anstatt, also wir rechnen, wir sagen ja immer, wir reden ja von Scheinen. Das heißt, wenn ein Patient einmal kommt und seine Karte einliest, dann generiert der einen Schein und auf dem werden die Leistungen eingetragen. Und die Grundvergütung für Patienten liegt im Schnitt bei den kleineren Kindern bei 43 und bei den großen Kindern irgendwie bei 35 Euro. Und dafür darf der Patient erstmal so oft kommen, wie er will, theoretisch jeden Tag, ohne dass ich dafür mehr Geld bekomme. Ich kann dann noch Zusatzleistungen abrechnen, wie Gespräche oder dergleichen oder Ultraschallgeschichten. Aber im Schnitt müsste ich die Patientenkontakte auf von 2.700 im Schnitt 2022 auf 3.450 Patientenkontakte steigern. Und das würde bedeuten, ich hätte 2016 noch 8,8 Minuten Zeit gehabt pro Patient, 2022 mit 16,6% mehr Verdienst, die ich ja brauche, weil ich muss ja auch mein Leben weiter finanzieren, habe ich nur noch 7,1 Minuten Zeit pro Patient. Und das ist die Erklärung dafür, warum wir in diesem Hamsterrad uns befinden, weil Sie müssen 3,3% mehr Patienten pro Jahr behandeln, damit sie oberhalb der Inflation mehr Geld verdienen als Arzt. Und das ist zumindest im kinderärztlichen Segment eigentlich übergreifend, wenn Sie eine Einzelpraxis nehmen. Das ist so ein Schnitt, mit dem jeder Arzt rechnen muss, dass er, weil wir müssen über die Hauptteil, über diese Scheine, also über den einzelnen Patienten, durch den Durchsatz Geld verdienen und dadurch wird dieses Hamsterrad immer schneller. Aber das geht halt auch nur bis zum gewissen Grad. Also ich kann nicht mehr als 2.100 Patienten, also mein größtes Jahr war ungefähr 1800 Patienten und da war ich schon an der Belastungsgrenze und das würde man vielleicht noch bis 2100 Patienten hochkriegen, aber dann schaffen sie das keine 10 Jahre durchzuhalten.
Sie führen ja auch immer wieder Vergleichsgrößen an als BVKJ, also als Verband. Erhöhung des Orientierungswertes gegen den Preisindex, gegen Gehaltserhöhungen in Krankenkassen, Steigerung der oder auch gegen die Steigerung der Grundlohnsumme. Und selbst in der GOE, wenn man jetzt das vergleicht mit der Gebührenordnung für Tierärzte, bei dem die Kinder im Vergleich zur Miezekatze ziemlich schlecht aussehen, das habe ich auch in Ihren Zahlen gesehen. Wenn Sie diese Zahlen alle nebeneinander aufgereiht sehen, was macht das mit Ihnen?
Man fühlt sich als Arzt, obwohl man einen der, also für mich persönlich, schönsten Berufe der Welt hat, einfach in der Wertschätzung, also es ist keine Wertschätzung da. Es wird ausgenutzt, dass wir als Ärzte so ein bisschen in der Ethikfalle stecken. Gleichzeitig nutzt man unsere leicht vielleicht altruistische Veranlagung, die wir haben, aus und definitiv, dass wir als Ärzteschaft keinerlei Ahnung oder ganz, ganz wenige nur Ahnung von BWL haben. Und das ist immer das Problem. Ich habe das fiebernde Kind mit 10 Monaten vor mir und dann kann ich einfach nicht sagen, ja, das rechnet sich jetzt aber gerade finanziell nicht, weil das war schon 3-mal da. Kommen Sie bitte in 4 Wochen wieder, sondern ich behandle das Kind und das weiß die Politik. Und deswegen sind wir so ein leichter Spielball und deswegen kann man das mit uns machen, bei der Orientierungspunktwertkalkulation einfach über viele Jahre sagen, den Arztlohn rechnen wir gar nicht mit in der Steigerung. Und das sind ja 60% vom Wert. Also das ist quasi eine verbale, also keiner, das hat wie so mit Klatschen vom Balkon zu Corona-Zeiten.
Ja, okay. Gut, zu dem Arztlohn kommen wir vielleicht gleich nochmal. Sie sind ja als niedergelassener Arzt auch Unternehmer. Das haben Sie mir auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie da sich auch durchaus als ein solcher fühlen. Sie haben gesagt, es gibt eine Stellschraube, dass Sie mehr Patienten behandeln. Die Arbeitsverdichtung, die gibt es ja auch in anderen Bereichen, in der Industrie. Selbst im Journalismus kann man das manchmal spüren, möchte ich hier mal offen zugeben. Aber es gibt ja auch noch andere Stellschrauben, zum Beispiel die Entbudgetierung der Pädiater, die jetzt passiert ist. Hat das geholfen bei Ihnen jetzt speziell in Ihrer Praxis oder hilft das insgesamt den Pädiatern oder ist es letztlich vielleicht nur eine kleine Erleichterung und in manchen KVen vielleicht gar nicht, weil da gar keine Budgetierung war und am Ende geht es ja dann um den Orientierungswert im EBM oder für die Leistungen nach EBM und wenn die nicht budgetiert, also die Budgetierung, die macht sie ja noch weniger wert. Insofern könnte man sagen, das ist dann nur Kosmetik, die Entbudgetierung. Wie sehen Sie die Entbudgetierung?
Also erstmal muss man verstehen, dass, was Budgetierung bedeutet. Das heißt, wir Ärzte leisten Arbeit, kriegen aber einen gewissen Teil davon einfach nicht bezahlt, obwohl diese Leistung stattgefunden hat. Ja. Ich persönlich habe das mal über 3 Quartale von Q3 22 bis Q1 23 für meine Praxis ausgerechnet. Da habe ich 30.500 Euro an Leistungen, die ich erbracht habe, aufgrund der Budgetierung nicht bezahlt bekommen. Ich habe einen Kollegen aus Berlin, der ist der die Entbudgetierung quasi gestartet hat, Herr Steffen Lüder, der hat ja damals mit seiner Aktion End of Payday in der höchsten Infektsaison seine Praxis einfach zugemacht und hat gesagt, ab jetzt, das sind 6 Wochen vor Quartalsende, kriege ich kein Geld mehr, weil alle Budgets aufgebraucht sind, hat sich dann quasi pro bono in eine Notaufnahme gesetzt und hat da weiterversorgt und hat seine MFAs in Urlaub geschickt. Der hat alle seine Budgetkürzungen über die Jahre der Niederlassung mal zusammengefasst und hat insgesamt 225.000 Euro an Leistungen, die er erbracht hat, nicht bezahlt bekommen. Jetzt war das für Herrn Lauterbach mit der Entbudgetierung für die Kinderärzte super einfach, weil 97% Auszahlungsquote sowieso schon bestanden hat. Das heißt, es hat ihn 3% mehr gekostet. Ja. Was bedeutet denn Entbudgetierung? Die meisten Praxen betrifft es gar nicht, weil die meisten Praxen sind keine Großpraxen und kommen gar nicht an ihr Budgetgrenze dran. Das heißt, die arbeiten nicht in der Größenordnung mit so vielen Patienten, dass die in dieses Budgetlimit kommen. Es betrifft dann eher die großen Praxen, die eine hohe Scheinzahl fahren, weil die zum Beispiel in unterversorgten Gebieten sind, wie bei uns. Aktuell fehlen hier immer noch 5 Kinderärzte. Das merken wir natürlich massiv. Ja. Ich habe in der Saison, wo ich meine, ich habe ja 2023 meine Großpraxis eröffnet, war da aber noch alleine. Und wir mussten im Winter bis zu 40 Patienten pro Tag wegschicken, weil ich schon ohne Pause mit Überstunden keine einzige Minute mehr Zeit hatte, mir die noch anzugucken. Und das ist einfach, die hatten alle ihre Berechtigung, da zu sein. Und ich konnte einfach, wir mussten einfach sagen, es tut uns leid, es geht nicht. Und wir profitieren nur davon, dass wir halt diese Leistung jetzt bekommen, bezahlt bekommen, die wir erbringen. Aber wir sind ja auch gar nicht richtig entbudgetiert. Wir haben ja trotzdem noch weiter Budgets. Ich darf nur meine ärztlichen Gespräche abrechnen bis zur, also das ist die Hälfte aller Patienten darf ein ärztliches Gespräch kriegen, ja, und danach kriege ich es nicht bezahlt. Ich darf 2 Sonos machen und das dritte kriege ich nicht bezahlt. Ich kriege eine Lufo bezahlt, nicht eine zweite. Also es ist noch in ganz vielen Bereichen ein Budget da. Und das ist halt eben auch wieder Augenwischerei. Also diese Entbudgetierung ist eigentlich nur ein Medientrick bei uns gewesen. Der bringt den Großpraxen einen deutlichen Unterschied. Ne? Also ich hätte dann 30.000 Euro jetzt mehr in den 3 Quartalen gehabt, aber auch für Leistungen, die ich erbracht habe. Aber wir haben halt trotzdem weiter noch ganz viele Budgets.
Die sind dann im EBM drin durch genau. Die Regeln, nicht?
Weil der Topf ist ja nicht beliebig groß. Der ist ja sowieso schon zu klein, der Gesamttopf, den die Krankenkassen einmal füllen und dann sind sie raus. Und dieser Topf reicht ja eh nicht. Und das ist halt das Grundproblem, weil wir dieses Versprechen haben, Flatrate-Medizin für jeden und alles. Ich darf mit dem Pickel zum Arzt gehen, dann habe ich am nächsten Tag die Zecke und am dritten Tag den Sonnenbrand. Und das jedes einzelne Mal, wenn mir das Ohr wehtut, kann ich genauso zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt-Spezialisten gehen wie zu meinem Hausarzt. Und ich muss ja nur meine Karte hinlegen. Und das ist so wie das Versprechen von Herrn Blüm, 1986 war es, die Renten sind sicher. Nee, sind sie nicht, weil das System bricht zusammen. Und das ist eben auch das, was wir merken und das wird passieren. Wir haben in der Region an der Nordseeküste hier, ich habe das damals recherchiert, als ich überlegt habe, mache ich jetzt aus meiner kleinen Einzelpraxis mit 124 Quadratmetern meine Erlebnispraxis mit knapp 600 Quadratmetern. Das muss man ja vorher mal durchrechnen, ob das so geht. Und da habe ich bei der KV angefragt, wie das so mit den Kinderärzten und den Hausärzten über 60 Jahre so steht, wie viel der Anteil ist. Und bei den Hausärzten sind damals vor 2 Jahren von 96 Hausärzten 50 über 60 Jahre alt gewesen in unserer Region. Das bedeutet, in den nächsten 5 bis 7 Jahren fallen 50 Hausärzte weg. Und jetzt können wir ja mal optimistisch schätzen, dass vielleicht ein Drittel nachbesetzt wird. Und dann weiß man, dass wir quasi eine Modellregion sind, wo man sieht, wie Karl Lauterbach und die Krankenkassen sich die ambulante Versorgung vorstellen, nämlich ohne Ärzte. Weil es ist einfach nicht mehr interessant, sich in dieses hohe unternehmerische Risiko zu begeben, wenn sie jedes Jahr weniger bekommen und sie als Oberarzt fast genauso viel verdienen können. Und wenn sie krank sind, sind sie aber dann krank und ich als Unternehmer verdiene halt dann weniger Geld. Ich habe Verantwortung für Personal, ich habe Kredite, die ich bedienen muss für meine Praxis und das ist halt einfach ein Risiko, das wird immer unkalkulierbarer, wenn die Politik da nicht komplett gegensteuert.
Gut, das ist jetzt die Politik. Jetzt kommen wir wieder nochmal zurück zum Unternehmer. Also die Stellschraube extra budgetär oder Entbudgetierung, die ist nur begrenzt wirksam. Ja. Das haben wir jetzt festgestellt. Wie ist es denn, wenn Sie versuchen, Selektivverträge zu machen oder mehr privat oder vielleicht den Einsatz in der Praxis rationeller gestalten, zum Beispiel durch Videosprechstunden oder durch zusätzliche Aufgaben für weitergebildete MFA. Gibt es denn da vielleicht doch auch Stellschrauben, wo man als Unternehmer auf diesen zu langsam steigenden Orientierungswert reagieren kann, dass man eben trotzdem auf sein Einkommen kommt, ohne dass man die Leistung so dermaßen ausweiten muss. Abgesehen davon, dass man sie natürlich auch deswegen ausweiten muss, weil immer weniger Ärzte da sind und immer mehr Patienten sowieso kommen. Ne?
Also klar, es gibt immer mehr Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und das hängt natürlich auch von jedem Einzelnen ab. Sie können die Igel-Leistungen erhöhen, sie können delegieren, sie können Zusatzfelder schaffen, indem sie sich positionieren und spezialisieren. Sie können natürlich sich attraktiver machen für Privatpatienten. Also bei mir in der Praxis, ich sage immer, wenn man sich meine Praxis anguckt, ich habe das damals gestartet und ich habe meinen gesamten Werdegang vom ersten Idee bis hin mit allen Ausgaben, mit allen Fehlentscheidungen, mit einem Blog begleitet. Und ich habe immer gesagt, ich möchte so ein bisschen einen Proof of Concept machen, damit, also als Proof of Concept, wie eine Kinderarztpraxis in 10 Jahren existieren kann in einem Fachkräftemangelmarkt, der heute schon schwer ist. Und in 2030 werden wir wahrscheinlich über einen Krieg der Fachkräfte reden, weil dann ist es noch mal schwieriger, wenn die Babyboomer weg sind. Und ich habe gesagt, ich baue mit meiner Praxis eine Musterpraxis, die auch in 10 Jahren noch lebt. Und das begleite oder habe ich begleitet mit einem Blog, so als bisschen, dass mir andere was nachmachen können, weil das ist natürlich, wenn ich zeigen kann, dass es funktioniert, auch ein Vorbild für andere. Und wir sind schon sehr, sehr effektiv. Also wir sind in der Delegation der Leistung, alles, was nicht zwingend ärztlich ist, ist delegiert. Selektivverträge ist leider so ein Problem wieder. Das ist auch politisch. Das hat jetzt, das ist so eine interne berufspolitische Geschichte. Wir haben auch in den Selektivverträgen, die wir als Kinderärzte selber geschlossen haben, die letzten 10 Jahre kaum bis keine Steigerungen gehabt, obwohl wir die eigentlich selber verhandelt haben. Da haben wir zum Beispiel für uns entschieden, in meiner Praxis jetzt Ende des Jahres aus allen Selektivverträgen auszusteigen und die Leistung, die wir dort für unterhalb der Kosten quasi verkaufen mussten, jetzt dann eben privat zu verkaufen. Mhm. Wir werden auch noch andere Wege gehen, weil, und das ist das, wo ich sage immer, da muss man halt Unternehmer sein, wenn man sowas macht wie eine Arztpraxis. Wir denken noch andere Wege außerhalb der normalen kinderärztlichen Standardpraxis. Wir arbeiten zum Beispiel gerade dabei, daran ein O3-Labor für Allergologie zu werden. Mhm. Und das sind halt Möglichkeiten, wie sie Zusatzgewinne generieren müssen. Aber es ist halt einfach traurig, dass ich nicht einfach als Kinderarzt in einer Einzelpraxis mit 3 MFAs 1200 Kinder behandeln kann. Ich kriege jedes Jahr ein bisschen mehr Geld dafür, dass ich wie jeder andere Angestellte auch meine Gehaltserhöhung habe. Das war ja mal das Versprechen, das wir bekommen haben, dass wir ausreichend bezahlt werden und dafür verzichten wir auf ganz viele Rechte. Und das missachtet die Politik seit Jahren und wir sind leider als Ärztegruppe zu sehr zerstritten, nicht zerstritten, aber wir sind zu, die Interessen sind zu unterschiedlich oder zu zerteilt, als dass wir da einmal sagen, so nicht mehr. Das ist das Problem.
Jetzt sagen Sie, dass die Entwicklung letztlich zum Tod der Einzelpraxis führen wird und das werde auch billigend in Kauf genommen. Warum Tod der Einzelpraxis und wo liegt der Kostenvorteil von größeren Praxen und MVZ?
Also als Einzelpraxis haben Sie halt im Prinzip nur die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, indem man sich immer mehr mit den Fällen steigert. Und das hat halt einfach ein Limit. Sie können mit bestimmten Mengen an Räumen nur bestimmte Patientenmengen versorgen. Und die meisten Einzelpraxen sind ja eher so im Bereich 80 bis 120 Quadratmeter, je nachdem, wo man ist. Auf dem Land ein bisschen mehr, in den Städten ein bisschen weniger. Und Sie können als Arzt ja auch nur eine gewisse Zeit an Arztzeit jeden Tag zur Verfügung stellen. Das heißt, 37 Stunden am Patienten, denke ich mal, ist so die Standardzeit, die die meisten in ihrer Praxis machen, mit Mittwochs und Freitagnachmittags frei. Und Sie können halt nur begrenzte Mengen an Patienten durchschleusen. Wenn Sie mit 7 Minuten rechnen, dann ist das schon verdammt wenig Zeit. Also ich kalkuliere meine Akuttermine mit 10 Minuten. Und das ist im Alltag, zeigt sich immer wieder, in manchen Fällen immer zu wenig, sodass wir trotzdem noch in die Pause reinarbeiten oder auch in Überstunden kommen. Und mit 7 Minuten wird es halt schon echt kritisch. Und wenn Sie dann 5 Jahre später sogar 5 Minuten noch haben, weil Sie einfach sonst nicht auf Ihr Geld kommen, dann funktioniert das nicht. Und dann können Sie quasi sukzessive gucken, wie viel weniger wollen Sie verdienen, bis Sie aussteigen und sagen, ich gehe ins Krankenhaus, als Oberarzt verdiene ich mehr.
Ja gut, ich meine, wenn Sie auf 2200 Euro wären, dann wären Sie schon als Assistenzarzt höher.
Richtig,
nicht?
Genau.
Wenn man das so sehen würde. Also Sie haben ja jetzt die Konsequenzen gezogen und arbeiten in einer Praxis mit insgesamt 4 Ärzten, wenn ich es richtig gesehen
aktuell
habe.
Genau,
Sie haben es eben schon gesagt, 600 Quadratmeter. Was sind denn die Vorteile dieser Organisation jetzt dann? Also Sie haben es gesagt, Sie haben mehr Räume zur Verfügung, dann wahrscheinlich auch dafür, dass die MFA in vielleicht Delegationsaufgaben wahrnehmen können. Und wo liegen sonst noch weitere Vorteile für Sie jetzt ganz konkret?
Also wir sind ja nicht nur einfach eine größere Praxis geworden, sondern wir sind so ein bisschen, ja, ich sage immer so ein Leuchtturm, weil auch wenn viele das denken und das sicher ein Teil der Intention war, ich habe diese Praxis als Unterwasser-Zauberwelt ja nicht gebaut, für die Kinder alleine, sondern der eigentliche Gedanke dahinter ist ja die Personalakquise. Weil ich muss ja sicherstellen, dass auch in 10 Jahren meine Praxis noch so attraktiv ist, dass Fachkräfte, die woanders arbeiten, die sind ja nicht beim Arbeitsamt und als Arzt und sagen, ich suche mal einen Job, sondern die sitzen ja irgendwo als Oberarzt in einem Krankenhaus. Und ich habe immer als Spaß zur Presse gesagt, als ich noch keine Ärzte hatte, ich brauche, wenn ich den latent unzufriedenen Oberarzt aus München, wenn der in einem Nachtdienst sitzt und fragt, ist das wirklich alles, stelle ich mir das so vor. Der muss wissen, dass es mich gibt und dass ich ein interessanter Arbeitgeber bin. Und jetzt habe ich den Kinderkardiologen aus dem Kinderherzzentrum in München als Angestelltenarzt, der seinen Lebensmittelpunkt an die Nordsee verlagert hat. Aber kostentechnisch ist es halt natürlich mit steigender Größe und mit steigendem Personal haben sie zwar höhere Personalkosten, aber die Raumkosten steigen nicht im gleichen Maße. Also ich habe halt zwar jetzt eine deutlich höhere Miete als vorher, aber das steht alles nicht in der Relation, wie die Einnahmen steigen. Und dadurch kann ich natürlich mehr generieren und habe im Verhältnis dazu dann weniger Kosten, weil die Kosten sich auf mehr Köpfe dann verteilen und nicht gleich steigen, wie wenn ich 4-mal eine Einzelpraxis mache.
Haben Sie 3 angestellte Ärzte oder haben Sie auch jemanden als Partner mit aufgenommen?
Genau, ich habe nur angestellte Ärzte und Partner ist eigentlich auch nicht vorgesehen.
Okay.
Aber das ist ja auch die Zukunft. Die meisten Ärzte wollen ja nicht mehr in die Niederlassung, weil das Risiko zu hoch ist, weil die Work-Life-Balance einfach anders aussieht. Meine Ärzte haben eine 40-Stunden-Woche. Also wenn sie mit meiner Frau reden, ich sage, ich kalkuliere 80 Stunden bei mir, aber meine Frau sagt, es gibt nur eine Work-Work-Balance und das Life fehlt so ein bisschen. Da arbeite ich jetzt gerade dran, dass das besser wird. Das war auch das Versprechen an meinen Sohn, der ist jetzt 10 und der hat noch nicht so viel Zeit mit mir verbracht.
Oh ja.
Aber das wird jetzt besser.
Gut, dann kommen wir nochmal ein bisschen, schlagen wir den Bogen nochmal ein bisschen größer. Sie sprechen jetzt die ganze Zeit von den Kinderärzten. Aber das Thema betrifft doch letztlich eigentlich alle Fachgruppen, oder?
Ja, teilweise sogar noch viel mehr. Ich kann jetzt leider die Quelle nicht sagen. Ich habe vor einer gewissen Zeit in Diskussionen, ich glaube, im ärztlichen Nachrichtendienst die Diskussion gehabt, dass sie als Augenarzt mit GKV-Einnahmen überhaupt nicht eine Praxis wirtschaftlich betreiben können. Also wenn Augenärzte nicht Privatpatienten und IGEL-Leistung anbieten würden, im reinen GKV-Segment würden sie keine Praxis betreiben können. Ich glaube, die sind budgetiert auf 20%. Ja. Konservativ, ja. Nicht operativ, genau.
Ja.
Ja, die Budgetierung ist bei den Fachärzten ja noch viel, viel schlimmer als bei uns. Und die Hausärzte, die sind schon teurer für die Gesellschaft, deswegen dauert noch länger mit der Entbudgetierung. Und da gleichzeitig, das wird ja auch wieder mit Tricks daran gearbeitet, dann Teil wieder rauszuziehen aus dem, was da mehr reingesteckt wird.
Also der Kern des Problems ist ja dann tatsächlich, dass die Krankenkassen nicht bereit sind, auf den Arztanteil des Honorars draufzusatteln, also da Erhöhungen reinzubringen. Und auch die Kostensteigerungen werden ja bekanntlich nicht alle anerkannt. Also die MFA-Steigerungen jetzt, die sind wohl drin. Ja. Das hatte ich neulich im Podcast gehört von Herrn Dr. Bartels von der KV Rheinland-Pfalz. Aber die Oberarztgehälter als Referenzgröße, die steigen doch jedes Jahr. Wieso geht das dann immer wieder durch im erweiterten Bewertungsausschuss?
Also erstmal ist überhaupt, man darf den Oberarzt ja eigentlich gar nicht als Referenz nehmen, weil der ist ein angestellter Arzt mit kompletter Sicherheit. Der ist, wenn er krank ist, ist er krank, der ist krankenversichert. Und ich bin ja Unternehmer. Das heißt, ich habe, wenn ich krank bin, habe ich Verdienstausfall. Ich muss Rücklagen bilden, um für den Fall des Verdienstausfalls mein Personal bezahlen zu können, weil ich habe laufende Kosten. Ich muss Rücklagen bilden für Investitionen. Ich habe das Risiko als Unternehmer überhaupt mit angestellten Ärzten. Und deswegen kann man eigentlich den Oberarztgehalt gar nicht ansetzen. Eigentlich müssten wir viel, viel mehr verdienen, also deutlich mehr im Absatz, damit es sich überhaupt lohnt, dieses Risiko einzugehen.
Weil das ist die Risikoprämie, genau.
Genau, und wenn sie das nicht haben, und deswegen kann man uns alleine schon gar nicht sagen, der Orientierungspunktwert oder das Arztgehalt setzen wir mit dem Oberarzt gleich, weil dann kriegen sie keine neuen niedergelassenen Ärzte. Jetzt muss ich erstmal wieder den Bogen finden zu Ihrer Frage. Warum wird das Arztgehalt nicht angepasst? War, glaube ich, die Frage.
Ja, also warum geht das immer wieder durch im Bewertungsausschuss? Da gibt es ja dann neutrale Stimmen. Der Herr Wasem ist da dann immer an der Spitze. Und am Ende senkt er für das Arztgehalt offensichtlich immer, also den Arztanteil, immer wieder den Daumen. Sonst würden die Erhöhungen ja deutlich stärker ausfallen. Also ja. Wie kommt das, dass diese Argumente nicht ein bisschen wenigstens ziehen?
Es hat halt noch keine Konsequenz, aber die Konsequenz wird kommen. Und das sieht in meiner Region, die Kinder oder die Eltern, die Familien in meiner Region haben, ich sage mal, wir sind so ein bisschen Modellprojekt, was die da gerade mit der Politik halt bauen, die haben das erste Mal jetzt erlebt. Wir haben 7 Kinderärzte gehabt, die zugemacht haben. Und ich habe jetzt erst 2 weitere dazu gewinnen, einen im Februar. Das heißt, wir haben jetzt quasi 3 weitere Ärzte in die Region gebracht, aber 7 sind gegangen. Das heißt, wir haben mindestens 15.000 Kinder, die pro Quartal einfach keinen Arztkontakt bekommen haben. Und alle anderen Kollegen sind bis Anschlag voll, die können auch nicht mehr. Und das erste Mal haben jetzt Eltern mit kranken Kindern keinen Termin bekommen. Und das ist nicht mehr die Ausnahme. Das wird in 5 bis 7 Jahren die Regel und das nicht nur auch im ländlichen Gebiet, sondern alle. Sie werden keinen Hausarzt mehr bekommen, wenn sie keinen haben. Egal wie krank sie sind, sie werden vor allen Dingen keine zeitnahen Termine mehr kriegen. Es wird Regelungen geben, wie mehr als einmal im Quartal kriegen sie bei uns keinen Termin. Das ist, wenn sie dann überhaupt einen im Quartal kriegen. Und das wird die Realität werden. Und erst dann werden die Wähler, die Patienten sind nämlich alles Wähler, laut werden. Und erst dann wird die Politik umdenken. Aber dann ist es wahrscheinlich schon zu spät.
Ja, das war ja ein bisschen auch schon der Fall jetzt bei den Wahlen im Osten. Da gab es ja durchaus auch Stimmen, die das Thema Gesundheitsversorgung, auch Krankenhäuser in der Umgebung, die da wirklich, das hat wirklich eine Rolle gespielt. Ich meine, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich bin, glaube ich, 2-mal in meinem Leben beim Kinderarzt gewesen. Der war 40 Kilometer weg, war auf dem Land. Ansonsten hat das der Hausarzt abgedeckt. Aber den gibt es ja dann auch bald nicht mehr. Insofern ist die Prognose nicht so gut.
Die haben genug mit ihren Alten zu tun. Die werden ihre Kinder nicht angucken. Und das wird richtig, richtig, richtig schlimm. Und man sieht das immer wieder. Ich sage, es wird momentan in der Presse immer viel diskutiert. Und das kommt leider auch von uns Ärzten, weil wir einfach auch selber als Arztgruppe nicht Betriebswirtschaft gelernt haben. Es wird jetzt immer wieder über die IMVZs, die investorengetragenen MVZs geschimpft, dass die Rosinenpickerei betreiben. Aber eigentlich sind die der Spiegel unseres Gesundheitssystems. Und die machen nichts anderes, als zu selektieren, welche Leistung ist betriebswirtschaftlich sinnvoll und welche nicht. Ich zum Beispiel als Kinderarzt, wenn ich eine Lungenfunktion mache, bekomme ich 6,30 Euro. Der Bakterienfilter kostet mich mit der Einmalnasenklemme 4,50 Euro. Dann muss ich meine MFA da 10 Minuten bis eine Viertelstunde hinstellen. Das sind nochmal 4 Euro. Und dann habe ich mit den Patienten noch nicht geredet und das Geld ist schon weg. Das heißt, betriebswirtschaftlich macht es für mich überhaupt keinen Sinn, diese Lungenfunktion anzubieten, weil ich muss 220 Euro pro Stunde erwirtschaften, damit ich am Ende ein Gehalt als Arzt habe, wenn mir die Praxis gehört. Ich bin aber immer noch der Kinderarzt und deswegen funktioniert das System und sage, für meine Patienten brauche ich das, weil das ist für mich gute Medizin. Das wird in meiner Praxis und auch in allen anderen nicht noch 10 Jahre so funktionieren, weil wir sonst pleite gehen. Das heißt, es wird irgendwann diese Leistung nicht mehr geben und dann kriegen Sie als Patient eine Überweisung zum Pneumologen. Das Problem ist, den Pneumologen gibt's auch nicht mehr und dann kriegen Sie keine Lungenfunktion. Und das ist das Traurige, was die Politik halt einfach rausschiebt, weil die immer in diesen 4-Jahres-Zyklen denken und Hauptsache, man will wiedergewählt werden. Es ist ein Thema, das können Sie nicht anfassen, das ist ein Eisen, das verlieren Sie. Das ist so heiß, wenn Sie es anpacken, verlieren Sie. Egal, welcher Gesundheitsminister das anpacken würde und deswegen fassen die das nicht an. Aber es geht in unserer Gesellschaft, also es wird richtig schlimm, ich habe da so ein bisschen Angst vor.
Gut, Herr Scheel, wir kommen langsam zum Ende. Sie haben letztlich ein eher pessimistisches Bild Ihres Daseins als Freiberufler gezeichnet. Obwohl Sie natürlich auch so ein bisschen gezeigt haben, als Unternehmer können Sie schon was bewegen.
Natürlich.
Aber für die Einzelpraxis ist es nicht ganz einfach. Oder da sehen Sie schwarz.
Richtig.
Dagegen steht das Bild, das Sie in Ihrer Praxis vermitteln, mit 4 Ärzten geht's. Würden Sie sich erneut niederlassen oder das noch jüngeren KollegInnen, als Sie es sind, empfehlen?
Also, wenn man, so wie ich, einen Hang hat dazu, und als Unternehmer Spaß zu haben, dann ist auch eine Niederlassung in 10 Jahren immer noch möglich. Also ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht geht, aber es geht nicht so, wie wir das die ganzen Jahre betrieben haben. Ich für mich persönlich finde die Niederlassung für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann alles entscheiden. Ich kann die Medizin machen, die ich will, mit dem Standard, den ich will, mit den Patienten, die ich haben will. Ich kann meine Richtung ändern. Wenn ich angestellter Arzt bin und ein anderes Medikament im Krankenhaus aufschreiben wollte, dann musste ich das mit meinem Chefarzt klären. Und ich als eigener Unternehmer, wenn ich jetzt einen 6 Meter Wal unter die Decke basteln will, damit das im Wartezimmer gut aussieht, dann kaufe ich mir einen 6 Meter großen Wal oder ich habe mir den ja bauen lassen und schraube mir den unter die Decke. Und das ist halt das Schöne als eigenständiger Chef. Ich kann meine Medizin, meine Praxis so gestalten, meine Abläufe, meine Terminkalender so, wie ich will. Und deswegen, wenn man als Unternehmer Spaß hat, neben dem Arzt sein, dann ist die Niederlassung das Beste, was man machen kann.
Das klingt jetzt wieder positiv. Und jetzt absolut noch ein Dreh ins Negative. Wie sieht Ihr Tipp für das Plus im Orientierungswert aus?
Ja, ich sag mal 3,2 wäre so mein Tipp.
Also tatsächlich eher wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
Da wird nicht mehr kommen. 3,3 oder so. 2, irgendwie vielleicht weniger.
Herr Scheel, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie mit Ihrer Praxis Kuxland.
Ja, vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.